Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Boom, direkt rein. Diese Woche ohne Intro in den Mirsanroth Podcast. Ausgabe 286. Heute für euch am Mikrofon mein Gast Alexander Pellenga. Hi Alex.
Hi Georg, danke für die Einladung.
Und meine Wenigkeit Georg Haas. Und weil ich aufnehme, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen, ich bin technisch nicht so versiert wie unsere Kollegen und deshalb klappt das mit dem Intro und Outro heute leider nicht. Wir haben kurz probiert, Alex und ich, ob wir es einsingen wollen, haben uns dann aber gemeinsam dazu entschieden, darauf lieber zu verzichten.
Fiel uns auch nicht schwer.
Und wollen dann direkt in die Themen gehen, nämlich heute wichtige Woche, großes Spiel steht bevor. Wir nehmen am Dienstag auf, am frühen Nachmittag. Und von da an sind es noch ein bisschen mehr als 24 Stunden, bis dann der Countdown läuft zum großen Champions League-Spiel. Bevor wir auf das große Spiel des FC Bayern gegen Paris schauen, wollen wir aber einsteigen mit einem kurzen Rückblick rund um den FC Bayern. Wir beginnen mit den Frauen des FC Bayern. Zunächst mal, wenn ihr es von letzter Woche noch im Kopf hattet, da waren Justin und ich hier, hatte Justin vor der schweren Aufgabe im Pokal gewarnt gegen die TSG Hoffenheim, die unter ihrer Interimstrainerin Nadine Rollser enorm gut drauf sei. Und tatsächlich konnte man das auch beobachten. Hoffenheim war der erwartet schwere Gegner für die Frauen des FC Bayern, aber das Team von Alex Strauß hat sich nach hartem Kampf mit 2:0 durchgesetzt und trifft im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause auf die Frauen des VfL Wolfsburg. Die Hoffenheimerinnen sind aber nicht nur gegen den FC Bayern gut drauf gewesen, sondern sie haben ihre gute Form auch bis zum Wochenende konserviert und dort einen enorm wichtigen Sieg erlangt. Nämlich haben die Frauen des TSG Hoffenheim die Wölfinnen besiegt mit 2:1. Das war die erste Niederlage der Saison für die Wölfinnen und weil der FC Bayern parallel dazu, beziehungsweise einen Tag später, sein Spiel souverän mit 2:0 in Bremen gewonnen hat, sind es nur noch 2 Punkte bis zur Tabellenspitze. Aktuell Wolfsburg also 2 Punkte vor dem FC Bayern. Und auch dort gibt es ja nochmals das direkte Duell FC Bayern gegen VfL Wolfsburg, auch dort in München. Das heißt, ab jetzt haben wir eine Konstellation, dass das Team von Alex Strauß alles in der eigenen Hand hat, um dieses Jahr Meister zu werden. Alex, damit hätten wir vor kurzem nicht gerechnet, oder?
Nö, ich meine, ich verfolge den Frauenfußball im Prinzip gar nicht, deswegen kann ich dazu auch nicht besonders viel sagen. Aber wenn es um die Meisterschaft geht, dann, das bekomme ich ja bei uns im Chat, im Slack immer mit, führt normalerweise am VfL Wolfsburg ja keinen Weg vorbei, beziehungsweise die Bayern können es schaffen, aber nur, wenn sie ein gutes Jahr haben und alle Puzzleteile in alle dafür vorgesehenen Löcher fallen, und zwar Spieltag für Spieltag. Ist das dieses Mal so, Georg?
Genau, ne? Also wir wissen ja, ich bin ja auch ein bisschen näher dran als du, aber natürlich auch nicht so, dass ich alle Spiele im Detail analysieren und beobachten kann. Aber tatsächlich, sie spielen eine gute Saison. Sie spielen, glaube ich, insgesamt auch eine sehr souveräne Saison. Defensiv stark, offensiv läuft es noch nicht rund. Und insgesamt aber halt tatsächlich die Tatsache, dass sie jetzt nur noch 2 Punkte zurück sind, auch in den beiden anderen Pokalwettbewerben noch vertreten sind, passt. Und aber genau wie du sagst, vor kurzem dachten wir einfach, Wolfsburg sei zu souverän und würde keine Punkte lassen. Und die Kombination aus der Hinspielniederlage der Bayern-Frauen in Wolfsburg zusammen mit dem Punktverlust aus der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt wäre einfach schon zu viel, um es noch aufzuholen, weil wenn Wolfsburg alle Spiele gewonnen hätte, außer dem potenziellen Rückspiel gegen Bayern, wäre ja gar nichts drin gewesen. Insofern einfach eine tatsächlich schöne News und schöne Trendwende der Geschichte, dass es jetzt einfach nochmal dieses Highlight-Spiel geht, dieses vorgezogene Endspiel dann geben wird in der Liga und im Pokal. Ich glaube, darauf können wir uns freuen.
Aber Georg, wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ich habe mir gerade die Tabelle der Frauen-Bundesliga mal angeguckt, oder ich gucke sie mir gerade an, sie liegt hier vor mir, und mir fallen 2 Sachen auf. Zum einen, dass die Stärke der beiden großen Mannschaften, Wolfsburg und Bayern, beziehungsweise der Vorsprung vor dem Rest, zumindest dieser Tabelle ausweislich dieser Tabelle kleiner geworden ist. Vermutlich ist das schon eine Entwicklung, die jetzt nicht ganz aktuell ist, sondern schon ein bisschen länger andauert. Das heißt also, dass auch Mannschaften wie Frankfurt und Hoffenheim oder auch Freiburg, die jetzt die Plätze 3, 4 und 5 beispielsweise belegen, dass die relativ gesehen aufholen zu den Wolfsburgern und Bayern. Also die haben auch sehr viele Spiele gewonnen im Verhältnis zu denen, die sie verloren oder unentschieden gespielt haben. Das ist ja eigentlich für die Kompetitivität der ganzen Liga eine eine gute Entwicklung, dann wird es etwas offener, wird es etwas spannender und auch andere Mannschaften können auch mal Serien oder Spiele am Stück gewinnen und nicht nur die Wolfsburger oder Bayern, oder die Wolfsburger oder Bayern sind nicht immer diejenigen, die sowieso gewinnen, egal gegen wen sie spielen, egal auf wen sie treffen, es sei denn, sie treffen aufeinander. Und die zweite Sache, die mir auffällt, und du kannst ja zu beiden, wenn du möchtest, noch was sagen, ist, dass bis auf SGS Essen und Turbine Potsdam, Klammer auf, die ich eigentlich mal von vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch als Serienmeister und als wirklich starke Mannschaft in Erinnerung hatte, Klammer zu, alle Mannschaften in der Frauen-Bundesliga, alle anderen 10, zu Männervereinen gehören, beziehungsweise eine Personal- oder Spielunion mit Männervereinen haben und sich da offensichtlich auch einiges an Entwicklung in Sachen Professionalisierung und Professionalisierung, Industrialisierung fortgesetzt oder durchgesetzt hat in der Frauenbundesliga. Ganz interessant, war mir so gar nicht klar.
Ist es tatsächlich, ne? Das sind tatsächlich zwei sehr, sehr relevante Punkte, die man in aller Ausführlichkeit diskutieren könnte und sollte. Zunächst zum ersten Punkt. Du hast ja recht, absolut. Und das ist eine absolut positive Entwicklung. Gerade Frankfurt hat einen Riesensprung gemacht in den letzten Jahren. Hoffenheim, Freiburg, Leverkusen ebenso. Mhm. RB Leipzig, die noch in der zweiten Liga spielen, aber aufsteigen werden, haben auch schon eine starke Mannschaft sich zusammengekauft. Mhm. Also okay. Es gibt da verschiedene Entwicklungen. Trotz allem würde ich sagen, es ist schon noch ein ziemlicher Abstand aktuell zwischen Bayern und Wolfsburg und dem Rest der Liga, wenn ich es so mitbekomme. Okay. Wie gesagt, du siehst es, es ist richtig, Frankfurt und Hoffenheim sind so stark, dass sie sehr souverän ihre jeweiligen Spiele gegen diese Potsdams, Essens, Meppens dieser Welt gewinnen. Mhm. Aber in den Spielen mit Bayern und Wolfsburg sind diese Siege wie jetzt von Hoffenheim gegen Wolfsburg noch die großen Ausnahmen. Okay. Ist natürlich, who knows, die Abstände im Frauenfußball, selbst wenn sie sportlich relativ groß sind, sind natürlich monetär nicht so riesengroß. Das heißt, ich kenne die Strategien da bin da nicht nah genug dran an Hoffenheim oder an Frankfurt. Natürlich ist es möglich, dass die mit einem guten Trainer, mit guten Trainerinnen, mit guten Spielerinnen, mit ein bisschen Geld, das sie vielleicht in die Hand nehmen, könnten die aufschließen zu Bayern und Wolfsburg. Das wäre der Liga, glaube ich, zu wünschen, weil so ein reiner Zweikampf, ein Zweikampf ist besser als eine totale Dominanz eines Teams, wie wir es bei den Männern sehen, aber trotz allem ist es natürlich noch mal besser für die Liga, wenn es vielleicht nächstes Jahr ein echter Vierkampf würde und wer weiß, vielleicht sogar Frankfurt oder Hoffenheim nächstes Jahr um eine Meisterschaft mitspielen könnte. Es wäre der Liga zu wünschen. Und noch vielleicht nur ganz kurz das andere, was du angesprochen hast, ist tatsächlich sehr gut beobachtet von dir. Wir hatten, Justin und ich hatten, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, müssten wir recherchieren, in welcher Folge, das war, könnte 5-6 Wochen her sein, da kam ein DFB-Report zum Status der Frauenfußball-Bundesliga raus und anhand dessen hatten wir das auch so ein bisschen analysiert und sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Diese unabhängigen Vereine wie Turbine Potsdam, wie SGS Essen, wie letztes Jahr war es noch Jena, glaube ich, die werden immer weniger und mit dem Blick auf die Tabelle, die du vor dir hast, Potsdam steht bei einem Punkt aus 13 Spielen. Das heißt, bitter. Der Abstieg ist eigentlich sicher. Das heißt, es werden immer weniger und jetzt kannst du das einerseits von der positiven Seite sehen, ja, es ja zeigt ein Stück weit die Professionalisierung, die dadurch passiert, dass immer mehr dieser Herren-Profi-Vereine reinkommen. Mit ihren guten Strukturen und professionellen Strukturen. Andererseits ist es natürlich irgendwie auch wahrscheinlich nicht das wirklich, was man sich erhofft oder erwünscht hätte von der Entwicklung des Frauenfußballs, dass die Traditionsvereine im Frauenfußball, wie Turbine Potsdam, früher oft Meister, dass gerade die auf der Strecke bleiben, wenn der Frauenfußball die nächsten 2-3 Schritte nach vorne macht, ist mindestens mal mit einem weinen und einem lachenden Auge zu sehen, denke ich.
Ja, aber ich glaube, da muss man auch Kompromisse machen, beziehungsweise das wird man in Kauf nehmen müssen. Denn wenn der Frauenfußball nicht aus sich heraus organisch wachsen kann oder zu wachsen in der Lage ist oder zumindest nicht schnell zu wachsen in der Lage ist, dann ist wahrscheinlich das kleinere Übel, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Frauenfußball bleibt für immer klein und unbedeutend, also im Sinne von Zuschauersport, der große Massen an Menschen interessiert, oder der Frauenfußball wird groß und bedeutend, zumindest schneller als in der anderen Version, unter der Bedingung, dass dafür aber die großen Männervereine Wolfsburg, Bayern, Frankfurt, Hoffenheim, jetzt offensichtlich auch RB Leipzig, obwohl sie noch in der zweiten Liga sind mit der Frauenmannschaften, Leverkusen und so weiter, unter der Bedingung, dass die dafür aber sozusagen eine Anschubfinanzierung leisten müssen, die es dem Frauenfußball ermöglicht, professionelle Strukturen aufzubauen, auch ins professionelle Marketing zu gehen, damit auch Außenwirkung zu erzeugen, bekannt zu werden und damit auch Zuschauerinteresse zu erzeugen und dadurch über diesen Weg eben groß zu werden, ist das wahrscheinlich das kleinere Übel von, wenn man es eben damit vergleicht, dass er sonst an möglicherweise gar nicht wachsen würde, weil er sonst in diesen kleinen Turbine Potsdam und SGS Essen und Jena von mir aus Strukturen für immer verhaften bleiben würde und ohne wirklich eine Chance darauf zu haben, groß zu werden, bekannt zu werden und ja mit Geld professionelle Strukturen aufzubauen, würde ich mal vermuten.
Absolut, ich bin da größtenteils bei dir. Ich zähle mich da auch zu den Pragmatikern diesbezüglich und sage, genau so ist es und das hilft dabei. Trotz allem ist natürlich die Frage, es gibt da ja nie nur schwarz und weiß, nur binär eine 1 oder 0 und es ist schon eine Frage, hätte es nicht irgendwie einen Weg geben können, dass der Frauenfußball sich positiv entwickelt und all die Frankfurts und Co. neu dazukommen, die Eintracht Frankfurt, es gab ja auch mal einen anderen Frankfurt, aber trotzdem Turbine Potsdam auch noch ein Plätzchen hat in der Liga. Ne? Jetzt ist Potsdam nochmal ein Sonderthema, wo ich gar nicht eintauchen will, mit verschiedenen Problemen im Verein. Insofern vielleicht gar nicht so das beste Beispiel, aber trotz allem schade. Aber genau, ne, also es ist definitiv aber eine spannende Entwicklung, die wir da weiter beobachten werden. Gut. Spannend war es auch, zumindest in den letzten 2-3 Minuten am Wochenende bei den Herren des FC Bayern. Die waren beim VfB Stuttgart zu Gast und haben mit 2-1 gewonnen und damit die Tabellenführung zurückerobert, nachdem Borussia Dortmund durch einen Sieg am Tag vorher temporär Tabellenführer war. Tore für den FC Bayern haben geschossen Matthijs de Ligt, verrückterweise tatsächlich sogar geschossen mit einem Fernschuss von außerhalb des 16ers in der 40. Minute. Choupo-Moting hat nach Pass von Thomas Müller auf 2-0 erhöht, bevor Perea kurz vor dem Ende auf 1-2 verkürzt hat. Ganz kurz danach war Stuttgart noch drauf und dran, mit etwas Glück vielleicht sogar am Ausgleich zu schnuppern. Wirklich eng wurde es aber nicht mehr. Die größeren Chancen zum Ende der Partie hatten dann sogar wieder die Bayern. Letztlich blieb es beim 2-1.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Alex, wie war das Spiel aus deiner Sicht? Souverän oder eher schon Schonung für Paris?
Ja, da schließt sich ja beides im Prinzip nicht aus. ich würde sagen, phasenweise souverän. Ich habe das Spiel, sagen wir, mit 1,5 Augen verfolgt. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit komplett für 90 Minuten mit meiner vollen Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gebannt, aber das, was ich davon gesehen habe, wirkte auf mich phasenweise souverän und phasenweise tatsächlich sogar so, wie sich Julian Nagelsmann im Idealzustand das Spiel seiner Mannschaft vorstellen dürfte. Mir ist da eine Szene aus der 12. Minute vor allen Dingen in Erinnerung, wo die Bayern im Prinzip über eine Minute, also das ist ja schon relativ viel, hört sich jetzt wenig an vielleicht, aber wenn man wirklich mal sich ein Spiel konzentriert anguckt und dann darauf achtet, was innerhalb von einer Minute alles passieren kann, ist eine Minute am Stück wirklich schon eine lange Zeit in einem Fußballspiel. Und innerhalb dieser einen Minute, in der 12. Minute, waren die Bayern wirklich in einem Dauerangriffsmodus, haben nach jedem Ballverlust das war eine Angriffsbewegung der Bayern, die hatten eine hervorragende Strafraumbesetzung, immer 5 Mann im Strafraum, Flanken rein, der Ball wird abgewehrt, die Bayern setzen sofort nach, erobern den Ball wieder, schlagen wieder eine Flanke rein, der Ball wird über irgendwelche glücklichen Umstände wieder von Stuttgart abgewehrt, die Bayern setzen wieder sofort nach, gewinnen den Ball zurück, schlagen wieder eine Flanke rein. Das Ganze 3 oder 4 Mal innerhalb dieser einen Minute, immer mit 5 Mann im Strafraum, das ist am Ende leider kein Tor gefallen aus dieser Szene. Aber die Bayern haben in dieser Minute einen unheimlichen Druck aufgebaut und haben eine unheimliche Dominanz ausgestrahlt in der Art und Weise, wie sie den Ball immer und immer wieder in die gefährliche Zone unmittelbar vor dem Tor buxiert haben, leider Klammer auf Klammer zu ohne Erfolg, aber hätte auch genauso gut in einem Tor resultieren können. Und ich glaube, als Nagelsmann das gesehen hat, und wenn Nagelsmann sowas sieht, dann ist das genau das, was er sich vom Fußball vorstellt, wie er sich seine Bayern dominant vorstellt. Strafraumbesetzung, ständig Gegenpressing auf höchstem Niveau, Ball sofort wieder erobern, auch nach jeder Abwehr des Gegners, und den Ball sofort wieder in die gefährliche Zone bringen, in der Hoffnung darauf, einen Abschluss kreieren zu können, und falls das nicht gelingt, ihn aber sofort zurückzugewinnen und das Ganze nochmal wieder von vorne zu wiederholen. Aber leider sage ich deswegen nur phasenweise souverän, weil es nicht nur solche Szenen gab. Also es war nicht 90 Minuten lang dieses Gegenpressing und Flanken- und Druckdauerfestival, sondern es gab auch lange Phasen im Spiel, in denen Stuttgart mindestens, ich würde sagen, auf Augenhöhe oder annähernd Augenhöhe mithalten konnte, Entlastungsangriffe fahren konnte, selbst zu gefährlichen Szenen kam, teilweise wie aus dem Nichts. Und am Ende, aufgrund der Tatsache, dass sie ja irgendwann nach der 80. Minute noch den Anschlusstreffer erzielt haben, sogar noch einmal für Spannung sorgten, dass der Sieg der Bayern sogar noch in Gefahr war. Obwohl die XG, auch die XG-Entwicklung zum Ende des Spiels nicht darauf hinwies. Die Bayern hatten noch nach der 90. Minute nochmal eine richtig dicke Chance, die sie nicht verwertet haben. Also es war wahrscheinlich unterm Strich jetzt gar nicht so knapp, wie die letzten 10 Minuten es visuell sozusagen phänomenologisch nahelegten. Aber richtig souverän war es nicht. Und damit, um deine Frage abschließend zu beantworten, ja, es war in Phasen souverän, wie ich es gerade geschildert habe, aber leider nicht durchgängig genug. Und wahrscheinlich mit Blick auf das PSG-Spiel so eine Mischung aus Schonung und beziehungsweise Abschalten der Spieler und Harakiri im Sinne von Ritt auf der Rasierklinge.
Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ne? Vielleicht nochmal ein Beispiel auch, dass genau das, was du gerade beschreibst, auch erklärt. Die Licht hat das Tor in der 40. Minute gemacht, direkt, ich glaube, relativ kurz davor, war sogar der gleiche Angriff oder waren es ein paar Minuten davor, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, hat er den Ball gerettet auf der Linie, nachdem Sommer beim Rechter ein bisschen unglücklich vorbeigelaufen ist. Und das sind genau solche Themen, die du auch gerade richtigerweise ansprichst. In der X-Goal-Tabelle bringt das nicht viel für Stuttgart, weil sie ja da irgendwie nur eine komische Situation aus einem schlechten Winkel, aus einem schlechten Passwinkel bedrängt zum Abschluss kommen und die Licht dann klärt. Aber das ist trotzdem natürlich eine Situation, wenn du die anschaust, das brennt ja, da fehlt nicht viel, muss nur irgendjemand eine Fußspitze dazwischen bekommen, dann geht Stuttgart in Führung. Und auf der Gegenseite der Lichtschuss selbst von außerhalb des Strafraums und auch noch mit ein bisschen Unterstützung vom Stuttgarter Torhüter Bredlo, der muss so nicht reingehen. Das ist genau, was du sagst, obwohl Bayern insgesamt sehr dominant gespielt hat. Ich finde auch, das war schon auch, das hat mir insofern gut gefallen, weil das war schon eine Bestätigung der letzten Wochen, wo sie es geschafft haben, jetzt wo sie wieder stärker, zumindest im Aufbau, Dreierkette spielen mit ihrem asymmetrischen System, dass sie es echt gut hinbekommen, ins Gegenpressing zu gehen und eine sehr gute Strafraumbesetzung haben. Das sah man hier ebenfalls und das könnte natürlich auch für das Spiel in dieser Woche wichtig werden. Lass uns mal noch kurz auf die Aufstellung blicken.
Gerne.
Zum einen Benjamin Pavard, der in den letzten Wochen in enorm guter Form war, saß auf der Bank. Ja. Das sah ja schon so ein bisschen aus nach Generalprobe für Paris. Glaubst du, dass Nagelsmann seine erste Elf für Paris hat spielen lassen, um sich einzuspielen?
Ach ja, ich bin mit diesem Einspielen, also Nagelsmann nimmt ja so viele personelle Wechsel im Laufe der Saison bei seiner Mannschaft vor, dass mir allein schon die Feststellung, was denn seine erste Elf konkret sein soll, schwerfällt. Und
ja, warte, lass mich da kurz reinkretschen. Das finde ich nämlich eine gute Erwiderung. Und da gehe ich komplett mit. Ich glaube, auch in dem Sinne gibt es nicht wirklich eine klare erste Elf, die länger als einige Wochen Bestand hat. Umgekehrt glaube ich aber sehr wohl, dass es jeweils temporär eine erste Elf geben kann. Das, weißt du, wie ich meine?
Ja,
wenn du Nagelsmann
im
September fragst, morgen hast du Champions-League-Finale, welche Elf spielen, kommt was anderes bei raus, als wenn du Nagelsmann im November, Februar und Mai die gleiche Frage stellst, jetzt mal ausgeklammert von Verletzungen. Das ist ja völlig normal. Insofern gibt es nie die wirklich konstante, dauerhaft erste Elf, aber ich glaube, jeweils zu verschiedenen Phasen, was dann mit Form, mit Taktik, mit verschiedenen Dingen zu tun hat, glaube ich schon, dass es eine stärkste Formation geben kann.
Nein, da würde ich jetzt zum Beispiel schon mal nicht mitgehen, aber ich kann das leider jetzt nicht statistisch untermauern, das ist nur mein subjektiver Eindruck und du kannst mich gerne korrigieren, wenn er falsch ist. Denn ich beobachte das eher so, dass es für einzelne Spieler Phasen gibt, in denen sie immer spielen, durchgängig. Aber diese durchgängigen Phasen einzelner Spieler sind nicht sozusagen synchron, im Sinne, dass sie alle an einem gemeinsamen Tag X anfangen und an einem anderen gemeinsamen Tag X aufhören, sondern die überlappen sich teilweise zeitversetzt. Das heißt zum Beispiel, es gibt eine Phase, wo Sané richtig in Form war, es muss wohl im letzten Herbst irgendwann gewesen sein oder vielleicht war es auch Anfang dieses Jahres, bin mir nicht ganz sicher. Da hat er im Prinzip jedes Spiel gespielt und das kannst du im Prinzip, das ist jetzt nur ein Beispiel, jetzt einfach nur den Namen Sané als Beispiel rausgegriffen, aber du kannst dieses Beispiel durchexerzieren für alle Spieler. Es gibt so Phasen, in denen die wirklich gut in Form sind und dann von Nagelsmann auch konsequent Spiel für Spiel gebracht werden und auch für lange Zeit in den Spielen auch dann spät oder gar nicht ausgewechselt werden nur. Aber es ist ja, es ist nie so, wie ich es gerade sagte, dass diese Phasen für alle 11 Spieler auf dem Platz zu derselben Zeit beginnen und zu derselben Zeit aufhören, sodass quasi die Mannschaft in Bezug auf die Gruppe als 11 niemals sozusagen fest ist in einem Sinne, weil immer manche Spieler gerade in einer guten Form sind und spielen, aber andere dafür in einer schlechten Form sind und draußen sind. Insofern bin ich mir da jetzt gar nicht schlüssig, ob ich jetzt sagen würde, hat er in dem Spiel gegen Stuttgart die erste Elf, die in meinen Augen gar nicht so richtig existiert, im Sinne von eine feste Elf für die ganze Saison oder für längere Phasen einer Saison getestet, oder hat er eine erste Elf getestet, der 11 gerade vorm stärksten Spieler, die er so auch gegen PSG einsetzen würde? Da würde ich dann schon eher mitgehen, wenn das die Hypothese ist.
Genau so ungefähr war es von mir gemeint bei allem anderen, aber trotzdem fand ich sehr interessante Ausführungen, die ich nämlich komplett aus genau den gleichen Gründen teile. Das meinte ich, habe ich mich vorhin wahrscheinlich unpräzise ausgedrückt, war es quasi seine, hat er schon Mittwoch im Kopf gehabt bei der Aufstellung für den Samstag. Und ob das jetzt der Fall ist oder nicht, werden wir letztlich ohnehin erst morgen wissen. Man weiß ja auch nie, wer dann in der Zwischenzeit noch wie trainiert, wer welche Blessuren hat und ähnliches. Ein Spieler, der dabei für einige überraschend keine Rolle zu spielen scheint, zumindest hat er in Stuttgart keine einzige Minute gespielt, ist der Winterneuzugang João Cancelo. Der hatte ja, als er kam, direkt einen ziemlich starken Einstand beim FC Bayern gehabt, in den ersten 2-3 Spielen auch mit viel offensivem Output. Ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Mainz, direkt mit einigen sehr starken Assists, viel Betrieb gemacht über die rechte Seite. Und wir waren so auf dem ersten Moment, dachten wir alle schon, super sensationeller Transfer. Wie konnte Pep den abgeben? Und die Frage war eher, wie teuer wird er im Sommer, wenn wir ihn fest verpflichten? Und jetzt die letzten Spiele scheint er wieder so ein bisschen rausgerutscht zu sein. Was ist deine Einschätzung dazu?
Ja, das wollte ich dich eigentlich fragen. Das ist gemein, weil ich nämlich genau dieselbe Frage hatte, die du jetzt gerade formuliert hast.
Du, das ist das Moderatorenprivileg.
Ich habe nur gelesen, jetzt in der Kurve habe ich gesehen, hat jemand gepostet, dass ich weiß gar nicht, ob es die Bild war oder kann, ja, doch war die Bild, glaube ich. Die Bild hat jetzt geschrieben, Cancelo wäre im Training frustriert gewesen, hätte Bälle über die Brüstung oder über das Stadion geschlagen aus Frust, weil er nicht spielen darf. Das könnte ich ja sogar menschlich nachvollziehen, denn er hatte ja wirklich einen guten Einstand und ich frage mich auch, was ist da passiert? Chris hat bei uns im Chat ja ganz konzise geschrieben, ganz in einem Satz ganz lakonisch, ja, das Problem ist einfach, dass Nagelsmann einen Dreieraufbau und das, genau, selbe Problem wie bei Pep, Nagelsmann macht einen Dreieraufbau und für eine Dreierkette sei Cancelo eben nicht besonders gut geeignet und da wäre jetzt ein anderer Spieler besser in Form momentan. Das klang für mich erstmal plausibel. Hast du eine bessere Erklärung? Ich weiß es nicht.
Genau, lass mich das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also,
gerne. Ne?
Also zunächst mal, das ist erstmal der vordergründige Grund, das ist einfach so. Bayern hat zuletzt Dreierkette gespielt und es gibt ja auch verschiedene Formen von Dreierketten. Bei Bayern sah die tatsächlich so aus, dass es auch drei Innenverteidiger waren. Jetzt zuletzt mit De Ligt, Upamecano und Stanisic, vorher mit Pavard, der wechselweise für einen der drei anderen gespielt hat. Und dann ist ja die Frage, wenn du das spielst mit drei Innenverteidigern, wie spielst du es weiter? Wie spielst du es davor weiter? Mit was für Spielern besetzt du dann die Außenbahnen? Neudeutsch Wingbacks oder Schienenspieler genannt, jetzt habe ich gelesen, Nagelsmann nennt sie gerne Joker. Bei Bayern waren das jetzt zuletzt links Alphonso Davies und rechts Coman. Dadurch wird das bei den Bayern in der Umsetzung ziemlich asymmetrisch, insofern, dass Coman gegen den Ball meistens vor Stanisic bleibt auf rechts und er eine Mittelfeldrolle übernimmt und auf der linken Seite Alphonso Davies nach hinten in die Viererkette zurück einrückt und auch dort gegen den Rechtsaußen der Gegner verteidigt. Das heißt, gegen den Ball Viererkette, mit dem Ball Dreierkette. Nicht immer, aber zumindest so im Wesentlichen. Und dafür brauchst du einfach eine Asymmetrie. Das heißt, so eine Art offensiven Außenverteidiger, den ich hier mit Alphonso Davies beschrieben habe, brauchst du nur auf einer Seite. Theoretisch kannst du das auf beiden Seiten spielen. Du könntest auch Cancelo auf die rechte Seite spielen, der gegen den Ball in die Viererkette rückt, mit Ball vor die Kette, offensiv mitmacht. Und du stellst einen Coman auf die linke Seite, dass er dort offensiv spielt. Ja. Das heißt, letztlich ist es so ein bisschen eine Abwägung. Spielst du das mit Davies und auf der rechten Seite einem offensiven Coman? Oder spielst du es mit Cancelo auf rechts und auf der linken Seite ein offensiver Coman? Oder spielst du es mit Davies und Cancelo? Kannst du natürlich auch machen. Das ist dann aber nochmal ein Stück defensiver. Und drei Innenverteidiger plus zwei Außenverteidiger, das ist eigentlich kein FC Bayern, das ist eigentlich kein Nagelsmann-Fußball. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die etwas ausführlichere Antwort zu dem, was Chris richtig formuliert hat. Letztlich ist er Opfer der Dreierkette, weil Nagelsmann will halt offensive Spieler draus. Aber du musst das ja noch einen Schritt weiter denken. Wenn du es mit Alphonso Davies und Cancelo spielen würdest, als jeweilige Schienenspieler, dann hast du eigentlich nominell gar keinen Platz mehr für die klassischen Flügelspieler, für die offensiven Flügelspieler des FC Bayern, für Coman, Gnabry, Sané und demnächst auch wieder Sadio Mané. Das heißt, das ist halt irgendwo ein Kompromiss, überspitzt gesagt, konkurriert also Cancelo nicht nur mit Stanisic um den nominellen Rechtsverteidiger, sondern vielmehr konkurriert er mit Alphonso Davies. Wer spielt den asymmetrischen Außenverteidiger und auch mit Coman, Sané und Gnabry. Und das ist dann halt viel, viel Konkurrenz für eine bis zwei Positionen, je nachdem, wie man es definiert.
Ja, finde deine doppelte Erklärung, also bezüglich der offensiven Ausrichtung des Spiels, als auch der personellen Kalamitäten, der sich Julian Nagelsmann befindet, finde ich sehr überzeugend. Ich finde nur deine Bezeichnung von Davies als eher defensiv orientierten Spieler etwas gewagt, möchte ich sagen.
Geh ich mit, ne? nur im Vergleich zu Sadio Mané und Kingsley Coman.
Ansonsten ja, gut. Ich glaube, Davies hat den Vorteil, dass er wirklich, der ist ja so unfassbar schnell und auch so lauffreudig. Das muss man ja auch sein. Man muss ja nicht nur schnell sein, man muss ja auch laufen wollen. Das will er ja auch. Ja, der ist ja überall auf dem Platz, auf seiner Seite. Also der ist ja sowohl defensiv als auch offensiv. Und ich kann auch, muss ich sagen, Klammer auf, jetzt mal als Nebenbemerkung, die Kritik bei uns in der Kurve auch nur begrenzt nachvollziehen, dass er immer so Harakiri-Verteidigung würde. Er ist ja nur durch seine Schnelligkeit, in Anführungsstrichen, ja, er ist ja nur ein guter Verteidiger, weil er so schnell ist. Dann sage ich immer, ja und? Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ja. Ob er ein guter Verteidiger ist, weil er die Leute abläuft oder weil er richtig steht. Dann habe ich doch lieber einen Spieler, der schnell ist, der vorne und hinten effektiv arbeiten kann. Ob das jetzt durch seine Schnelligkeit passiert oder weil er sich beamt oder so, das ist mir dann doch vollkommen egal. Also
wenn es so wäre, Alex, das Problem ist, es gibt ja auch noch andere Situationen im Fußball in der Defensive, wo du es mit Schnelligkeit nicht wettmachen kannst. Und da verstehe ich dann die Kritik aus der Kurve, wenn es darum geht, richtig im Raum zu stehen, im richtigen Moment zum richtigen Spieler zu schieben. Ne? Das sind ja wahnsinnig wichtige und komplexe Sachen in der Defensive. Okay. Wer übernimmt wann, wer übergibt wo, wer geht wo ins, weißt du, wo doppelst du, wo nicht. Wenn man sich dort taktisch nicht immer ideal anstellt, dann ist das schon
fair enough, ja. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein, aber jemanden wie Davies, es gibt ja in den Reihen der Bayern gibt es in meinen Augen drei herausragende, ich nenne die immer Break-Up-Player, also Spieler, die wirklich individuellen Unterschied machen können, aus der Situation heraus, aus dem Nichts quasi Gefahr erzeugen können. Das sind Davies, das ist Coman, vor allen Dingen in seiner gegenwärtigen Form, und das ist Musiala. Und wenn ich die Wahl habe als Trainer, und ich brauche, hab so, es gibt so diese Faustregel, das hat angeblich, kommt die von Louis van Gaal und hier, wie heißt er, Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat es letztens im aktuellen Sportstudio im ZDF auch gesagt, damit würde er einhergehen, damit würde er übereinstimmen, das wäre auch seine Meinung. Man bräuchte in einer guten Mannschaft ungefähr 8 Spieler, die für die Stabilität sorgen, die Struktur des Spiels sozusagen bereiten, und man bräuchte ungefähr 3 Spieler, die so die verrückten Elemente sind, die aus dem Moment heraus Gefahr erzeugen können. Und so, und wenn man jetzt, und wenn man diese Regel mal so als Faustregel, so als grobe Faustregel sich so hernimmt, dann würde ich sagen, dann sind Coman in seiner gegenwärtigen Form vor allen Dingen, Musiala und Davies für mich immer gesetzt. Die spielen immer, weil die einfach, und dann kann ich auch verstehen, warum Nagelsmann Cancelo draußen lässt, weil diese Spieler einfach den Unterschied machen. Die sorgen dafür, dass aus dem ansonsten sehr strukturierten und von anderen Spielern wie Kimmich und Goretzka in der Struktur getragenen Spiel und De Ligt in der Verteidigung und so weiter, dass da das gewisse Etwas, diese Prise Salz im Spiel herrscht, weil die immer aus der Situation heraus Gefahr erzeugen können. Und wenn also nach deiner Erklärung gerade Nagelsmann vor die Wahl gestellt ist, lasse ich jetzt Cancelo spielen oder lasse ich Coman spielen oder Davies, dann ist von diesen drei Spielern auf jeden Fall Cancelo für mich momentan der Verlierer, auch wenn er 70 Millionen Euro kostet und einer der besten Außenverteidiger oder Innenverteidiger von mir aus auch der Welt ist, nominell, weil Davies und Coman in einer überragenden Form sind und auf jeden Fall spielen müssen. So, das war jetzt meine zwei Cents zu dem,
ja,
zu der
das,
Thematik.
Ich sag mal, Erklärung passt zumindest perfekt zu dem, was wir beobachten können. Ne? Und da wir nicht wissen, was Nagelsmann denkt, ist das zumindest mal das Plausibelste. Genau, nee, also passt insofern, genau, ist für mich deshalb auch kein, das macht jetzt irgendwie Cancelo selbst nicht schlechter oder nicht zu einem Fehlgriff. Im Gegenteil, du weißt ja auch vorher nie, es gibt viel Dynamiken. Wer weiß, in zwei Wochen gibt es vielleicht wieder gute Gründe, mit einer klassischen Viererkette zu spielen und es ist super, dass Cancelo da ist. Oder vielleicht spielt, wir kommen gleich dazu, Nagelsmann gegen Paris auch defensiver und ist doch happy drüber, mit Davies und Cancelo zwei Wingbacks zu haben. Genau. Wir werden sehen, allein die Flexibilität ist ja ein Mehrwert.
Ja, und wir hatten ja vorhin schon dieses Thema ich habe es angerissen, mit der phasenweisen Form der Spieler. Und wer weiß, vielleicht ist der in zwei oder drei Wochen Coman wieder außer Form und man freut sich, dass man einen Cancelo hat, den man quasi von 0 auf 100 reinwerfen kann, der, wie er es ja auch in den ersten Spielen bereits bewiesen hat, im Prinzip sofort in der Mannschaft funktionieren kann auf einem sehr hohen Niveau. Weil eben Coman außer Form ist oder Davies ist vielleicht außer Form, braucht man eine Spielpause oder was auch immer.
Genau, ne? Darf man ja auch nicht vergessen, Davies in der Form ist ja natürlich singulär. Und er wird nicht alle Spiele machen können. Das heißt, spätestens wenn er mal eine Pause braucht, dann kannst du es umgedreht spielen oder Cancelo spielst auf der linken Seite. Insofern hoffen wir, dass die Saison noch in vielen Wettbewerben lange gehen wird. Bevor wir zur Champions League kommen, noch kurz zum Abschluss des Bundesliga-Segments. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bayern ist wieder an der Tabellenspitze mit 49 Punkten aus 23 Spielen. Punktgleich, aber mit dem deutlich besseren Torverhältnis als Borussia Dortmund. Dann haben wir Union Berlin, mittlerweile 5 Punkte zurück. Die stehen bei 44 Punkten. Und Leipzig und Freiburg mit 42 Punkten. Bayern und Dortmund 5 vor Union und 7 Punkte vor Leipzig und Freiburg. Kann man davon reden, dass die drei letztgenannten keine realistische Chance mehr aufs Meisterrennen haben? Wir also von einem Two-Horse-Race reden würden, Alex?
Ja, würden wir. Und ich bin mir sogar noch nicht ganz sicher, ob, ja doch, nein, 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 doch, ich bin mir sicher, das ist ein Two-Horse-Race. Ich hätte jetzt fast gesagt, ob es nicht eventuell wieder ein Durchmarsch der Bayern wird, weil die Dortmunder früher oder später wegbrechen. Aber das wäre vermessen, das zu behaupten. Die Dortmunder spielen ja wirklich, was die Ergebnisse angeht, in einer Konstanz, die ihresgleichen sucht seit einigen Wochen, seit dem Jahreswechsel im Prinzip. Und da jetzt dann zu unken, dass sie bald wegbrechen, dafür gibt es ja auch gar keine Anzeichen. Klar, sie haben jetzt ein bisschen Glück gehabt, performen immer über ihren XG, das ist mir alles bewusst. Aber sie wirken trotzdem als Mannschaft inzwischen oder zumindest in dieser Phase der Saison relativ stabil. Aber ich gehe trotzdem mit, dass die anderen Mannschaften, Union, Berlin, ja, die werden es nicht mehr schaffen. Und RB Leipzig, die mögen vielleicht nochmal aufkommen, aber das zu spät, würde ich sagen. Leider zu spät. Insofern Two-Horse-Race gehe ich mit.
Ja, leider zu spät, würde wahrscheinlich nicht jeder mitgehen. RB Leipzig auch.
Also aus RB Leipzig
Sicht. Aus guten Gründen nicht das beliebteste Team der Bundesliga. Ne?
Aus der Sicht von Leipzig, ja, leider. Nein, meine Herren, leg mir doch nicht Sachen in den Mund.
Tue ich nicht, ich geb dir ja die Chance, es klarzustellen. Quatsch, genau. Ne? Aber es wird tatsächlich, du hast es angesprochen, Dortmund in bestechender Form mit enorm vielen Siegen in Serie. Dortmund spielt am Wochenende im Revierderby auf Schalke. Die ja auch in bestechender Form sind.
In der Tat,
zuletzt,
in der Tat.
Insbesondere defensiv überzeugen. Bayern spielt gegen Augsburg, die nicht so bestechend in Form sind, aber den Bayern in den letzten Jahren mehrere überraschende Niederlagen zugefügt haben, so zuletzt in der Hinrunde. Yep. Also so gesehen, für Bayern und Dortmund am Wochenende Stolperpotenzial, zumal Dortmund am Dienstag, heute Abend schon in der Champions League spielt, in London gegen Chelsea, auch für Dortmund natürlich ein enorm wichtiges Spiel. Yep. Und Bayern morgen gegen Paris spielt. Und damit würde ich sagen, eröffnen wir unseren Ausblick auf die Champions League. Hinspiel 1-0 gewonnen in Paris. Gute Leistung. Mbappé war verletzt, kam spät, da wurde es nochmal eng. Die Chancen stehen gut aufs Viertelfinale. Nach einem 1-0 Auswärtssieg, wenn ich es richtig recherchiert habe, hat der FC Bayern erst einmal nach einem Auswärts-Hinspielsieg in der Champions League noch das Erreichen der nächsten Runde verpasst. Das war 2011 im Achtelfinale der Champions League gegen Inter Mailand. Damals siegten die Münchner 1-0 in Italien, Torschütze Mario Gomez. Und dann zu Hause führten sie bereits 2-1, verloren in der zweiten Halbzeit aber noch das Spiel. Die Mailänder drehten das Spiel und Inter zog durch einen 3-2-Sieg in München und die damals noch geltende Auswärtstorregelung ins Viertelfinale ein.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Wie gesagt, ich habe zumindest überall recherchiert und keine andere Konstellation gefunden, in der Bayern nach einem Hinspiel-Auswärtssieg noch ausgeschieden ist. Insofern steht die Chance vielleicht ganz gut, falls die Historie hier repräsentativ ist. Passend dazu liegt die Quote bei Wettanbietern und bei Fußballstärken, Modellierungsseiten wie etwa 538 für ein Weiterkommen des FC Bayern auch bei über 80%. Mhm. Klingt gut, Alex. Gehst du mit oder siehst du es enger?
Nee, da gehe ich mit. Also 8 von 10, ja, das hört sich realistisch an. Ja, ich meine, ich kann es jetzt nicht. Letztendlich ist es ja meine Frage, welche Art von Statistik man da oder welcher Philosophie von Statistik man da einlegt. Als Frequentist müsste ich sagen, na gut, die Stichprobe ist zu klein. Man müsste das jetzt in einer Simulation 1000 Mal durchlaufen lassen, um dann zu sehen, ob 8 von 10 wirklich eine vernünftige Schätzung ist. Aber sozusagen als jemand, der die Wahrscheinlichkeit als Eigenschaft der Sache selbst und nicht als Auswürfeln als Wiederholung eines Experiments und dann zählen, wie viele Erfolge und Misserfolge es gegeben hat, sieht, würde ich sagen, ja, 8 von 10. Ich würde mal sagen, 7 von 10. Ist jetzt mein Bauchgefühl, wäre vielleicht fair, aber ja. Die bei 538 haben sicherlich eine bessere Methodik als mein Bauchgefühl, deswegen vertraue ich denen da mal.
Ach du, das würde ich gar nicht immer sagen. Also die hat ja auch Gründe, dass ich sie oder auch andere Leute sie oft und gerne zitieren. Die machen das schon ganz gut mit ihrem Modell. Andererseits ist das natürlich ein vollständig automatisiertes Modell. Das heißt, das wird nicht immer jede individuelle Situation perfekt treffen und analysieren. Gerade Themen wie Formkrisen, wer ist gut in Form, wer ist schlecht in Form oder ähnliche Entwicklungen, irgendwelche Geräusche um den Verein rum, erfassen die natürlich gar nicht, sondern die haben eben nur Daten, Ergebnisse, XG, noch ein paar andere Werte. Finde ich gut. Bauchgefühl, 70% ist doch auch noch ein schöner Wert. Der freut mich. Ich habe es für mich selbst noch nicht quantifiziert, aber ich bin sehr nervös, ich sag's mal so.
Ja, ernsthaft, warum?
Immer, ja, weil das Spiel so brutal wichtig ist. Es ist fast eine Art Endspiel. Wir kommen ja nachher noch so ein bisschen zur Einordnung des Spiels in den Saisonverlauf und die Bedeutung. Und das will ich jetzt nicht vorweggreifen, aber es ist das. Es ist jetzt nicht, jetzt gar nicht nur vom Gegner her. Gute Gegner in frühen K.O.-Runden gibt es öfters mal, aber es fühlt sich dieses Jahr anders an. Aber wie gesagt,
ja, aber PSG ist ja auch nicht jetzt in einer bestechenden Form.
Nein, sind sie nicht. Dazu zunächst mal richtig ist, sie waren definitiv in einem Tief nach der Weltmeisterschaft. Jetzt seit dem Hinspiel, das sie gegen Bayern verloren haben, haben sie zumindest mal kurzfristig 3 Spiele in Folge gewonnen in der Ligue 1. Und in den 3 Spielen haben sie 11 Tore geschossen. 2x4, 1x3. Also die Offensive ist gut in Form.
Gegen was für Gegner denn bitte?
Unter anderem gegen Marseille und Lille. Zwei Teams, die auch auf Champions League-Kurs sind. Marseille aktuell Tabellenzweiter, Lille immerhin Fünfter. Also es ist jetzt nicht, dass sie da. Grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? Das ist ein legitimer Einwand, der für die Ligue 1 gilt, in Phasen natürlich auch ansonsten für die Bundesliga. Das ist kein Champions-League-Niveau, die meisten Gegner, die du dort hast, aber es ist jetzt trotz allem, Paris hatte ja vor ein paar Monaten auch Probleme gegen solche Gegner. Sie sind ja im Pokal, unter anderem haben sie gegen Marseille verloren. Also haben jetzt schon so ein bisschen ihre Form gefunden. Von diesen 11 Toren übrigens 9 durch ihr Sturmtrio, obwohl Neymar nur ein Spiel gemacht hat. Mbappé 5 Tore in den 3 Spielen, Messi 3 Tore. Also die sind schon gut drauf, vor allem ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland, in der medialen Wahrnehmung, wird sehr oft noch der Pariser Sturm, die Pariser Offensive mit eben diesen 3 Weltstars so dargestellt, dass sie nicht so richtig zusammenpassen. Und das ist für mich, das ist so ein bisschen in meiner Wahrnehmung ein Überbleibsel aus der letzten Saison. Da war es nämlich ein Stück weit so, da hat Messi überhaupt nicht gut gespielt. Da hat er gar nicht reingefunden und das Zusammenspiel. Und das sind ja nun mal alles auch 3 große Egoisten, große Egos, die du irgendwie zufriedenstellen musst. Und da hatten sie, glaube ich, das nicht wirklich hinbekommen. Aber diese Saison, die harmonieren schon enorm gut. Die legen sich auch permanent die Tore gegenseitig auf. Ich habe da mal ein paar Zahlen diesbezüglich. In dieser Saison, wir haben gerade März, haben die 3, Neymar, Messi und Mbappé, zusammen bereits 66 Tore geschossen und 41 Assists gesammelt.
Wow.
Vieles davon gegenseitig. In 37 Spielen für PSG. Die drei haben ein, zwei Spiele jeweils verpasst. Das heißt, im Durchschnitt sind die drei pro Spiel, nicht pro Spiel, das sie machen, sondern pro Spiel von PSG, sind die drei verantwortlich für 2 Tore und 1 Assist pro Spiel. Im Durchschnitt in einer Saison, die nicht perfekt läuft in Paris. Ne? Das ist schon, das sind schon absurde Zahlen und das ist so als ein Vergleich, wo die Zahlen sehr ähnlich waren. Das war damals das, die Sturmreihe von Barcelona mit auch Messi und Neymar witzigerweise und noch Suarez als Dritten dazu. Die kamen auf sehr ähnliche Werte. Aber das ist schon, also das ist ein Sturmtrio, das wirklich zu sich gefunden hat dieses Jahr. Und die Bedeutung und das Können von Messi und Mbappé im aktuellen Weltfußballer, ich glaube, das haben wir alle in Katar nochmal sehr, sehr deutlich gesehen. Also das ist eine bärenstarke Mannschaft.
Okay, ja, da geb ich dir recht. Ich meine, ich habe mir die Statistik vorhin auch mal angeguckt. Sie haben jetzt nicht so viele Tore pro Spiel wie die Bayern. Also die Bayern zielen mehr Tore pro Spiel. Das heißt, die Tore verteilen sich bei den Bayern vielleicht auf mehr Spieler, weil sie nicht dieses klassische Sturmtrio haben oder auch nur diesen klassischen Einstürmer wie Lewandowski noch in der Vergangenheit. Aber weniger Tore machen sie nicht. Und da bin ich mir jetzt gar nicht so, man könnte ja sogar sagen, das ist ja sogar ein Vorteil, dass sich bei den Bayern die Tore auf mehr Spieler verteilen und bei Paris im Prinzip nur auf 3 und wenn nicht mal alle 3 spielen, dann nur auf die von den 3, die überbleiben, die dann auf dem Feld stehen. Klammer auf, werden denn von den 3 alle 3 jetzt morgen Abend spielen? Nein, du hast gerade schon gesagt, Neymar ist unabkömmlich und Messi und Mbappé werden spielen, genau.
Klammer genau, zu. Die anderen beiden werden spielen, das ist... macht es wieder interessant, da vielleicht auch ein Blick auf die letzten beiden Spiele. Dort hat PSG es so gemacht, in denen Neymar auch schon gefehlt hatte, dass sie mit einem relativ klassischen 3-5-2 spielten, 3 Innenverteidiger. Anders als Bayern spielen sie es mit 2 Wingbacks, nenne ich es mal, mit Mendes und Mukiele. Mukiele, den viele noch aus Leipzig kennen, der dort das relativ defensiv gespielt hat als Außenverteidiger. Das ist eine Dreier, die eher eine Fünferkette ist bei Paris. Dann Dreier zentrales Mittelfeld und vorne dann als klassischer Doppelsturm Messi, Mbappé mit wirklich allen Freiheiten und fast 90er-Jahre-Fußball-Sturmduo und macht ihr beide mal da vorne.
Ja, aber dann, das wollte ich mich gerade noch so ausführen, um das, den Gedanken noch zu Ende zu führen, dann ist es ja eigentlich sogar ein Vorteil, dass sich die Offensive auf diese beiden Spieler konzentriert. Das macht es den beiden etwas einfacher, sie zu verteidigen, weil es dann etwas ausrechenbarer ist, oder? Würdest du das nicht so sehen?
Ja, also ich sag mal, es gab, ich glaube, Magath war es, der gesagt hat, sei ein Vorteil für PSG, dass Neymar fehlt. Von der Ausrechenbarkeit der bin ich mir nicht sicher, ob du jetzt, klar, 2 sind auf den ersten Blick erstmal weniger als 3 und gibt weniger Verbindungslinie und Passstaffetten zwischen 2 Spielern als
3. Nee, auch wenn es 3 gewesen wären. Also auch wenn es die 3 gewesen wären. Ich meine, jetzt grundsätzlich als Feature von PSGs Angriff, ist es nicht einfacher für einen Gegner, die PSG zu verteidigen? Ich meine, einfacher in Bezug auf die Stärke der Spieler natürlich. Es ist natürlich nicht einfach, gegen PSG zu verteidigen, wenn man Mbappé und Neymar und Messi auf dem Feld hat. Aber sozusagen quantitativ, theoretisch, ist es nicht einfacher für den Gegner, eine Mannschaft zu verteidigen, bei der man weiß, wer die 3 oder die 2 oder der 1 Angreifer sind, als eine Mannschaft, bei der man nicht weiß, von woher die Gefahr kommt?
Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich meine, das ist eine sehr gute und auch wieder eine philosophische Frage. Ist es, zum einen hat es ja verschiedene Gründe. Ne? Es ist auch so, bei denen die 3 großen spielen auch einfach viel, während Bayern, wir hatten es ja vorhin ausführlich, mit verschiedenen Saisonphasen verschiedene Spieler spielen. Ne? Allein dadurch, dass Musiala mal spielt, mal nicht, Müller mal spielt, mal nicht, Sané mal spielt, mal nicht, hast du natürlich die Tore schon und Assists schon auf mehrere Schultern verteilt, weil bei Bayern einfach auch die Minutenverteilung der andere ist. Im Spiel selbst sind es aber natürlich nicht immer ganz große Unterschiede, wobei auch das bei Bayern gegeben ist. Wir hatten es ja auch da vorhin gespielt, auch das Nagelsmanns Ansatz, ne, viele Spieler in die Box zu bekommen. Leon Goretzka, der immer wieder nach vorne schiebt, auch ein Kimmich, der deutlich offensiver spielt als andere Sechser, Alphonso Davies, der enorm offensiv spielt oder Cancelo, wenn er darf. Das heißt, es ist schon auch zutreffend, dass bei Bayern die Gefahr aus mehreren Quellen kommt. Aber du, das ist wirklich, ich habe da definitiv keine Meinung zu, weil das ist, bist du das Downside bei den Bayern ist ja natürlich aber auch, dass du nicht diese enorme individuelle Qualität hast wie ein Mbappé. Das ist einfach so in meinen Augen aktuell der beste Spieler der Welt. Und an den kommst du halt nicht ran, weißt du? Und das ist jetzt wieder auf FIFA übersetzt. Spielst du halt lieber mit 3 Stürmern mit Stärke 99 oder mit 5 Offensivspielern mit Stärke 90.
Richtig,
und halt, stimmt. Und die anderen beiden haben dann halt noch 2-mal Verstärkung mit Stärke 80 dazu, damit im Durchschnitt das Gleiche ist. Wird jetzt nicht ganz aufgeben, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, das ist halt die Frage, weißt du? Es ist ja nicht nur, wenn du überall die gleiche Qualität hast und ein sechsköpfiges Monster bist, ist es stärker als ein dreiköpfiges Monster zu sein. Aber es ist ja immer ein Trade-off. Meistens ist es ja so, dass die 6 Köpfe, das sechsköpfige Monster dann 6 kleinere Köpfe hat und das andere sind 3 größere Köpfe. Und dann bin ich mir halt schon nicht mehr so sicher, was da stärker ist. Würde ich nicht pauschalisieren.
Ja, nee, überzeugst mich. Ich habe zwar immer noch keine Angst vor dem Spiel morgen.
Das freut mich ja. Den Optimismus, Alex, nehmen wir mit. Was
aber die Argumentation fand ich jetzt wirklich überzeugt. Das meine ich jetzt ernst. Also das, du hast ja schon recht. Also, ja.
Damit deine 70 oder die über 80% von den Wettanbietern und von 538 eintreffen und Bayern ins Viertelfinale einzieht. Was sind die Schlüssel zum Sieg für den FC Bayern? Auf welche Duelle oder auf welche Faktoren wird es ankommen, deiner Meinung nach?
Ja, es wird ganz klar darauf ankommen, also auf konkrete Duelle auf dem Platz möchte ich mich gar nicht einlassen, also das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht richtig beurteilen, aber für mich wird es auf die Einstellung ankommen. Einstellung schlägt Aufstellung sozusagen. Wenn die Bayern, also das Spiel, it's for Bayern to lose and for PSG to win sozusagen. Also die Bayern können das Spiel im Prinzip nur verlieren. Sie können es nicht gewinnen. Die Bayern müssen mit ihrer ganzen mit Konzentration, mit Fokus aufs Spiel gehen, versuchen, wie man so schön sagt, dem Gegner ihr Spiel aufzuzwingen. Und wenn sie das hinbekommen, dann gewinnen sie das Spiel auch, beziehungsweise gestalten das Ergebnis so, dass sie nicht ausscheiden. Wenn ihnen das nicht gelingt, wenn sie hasenfüßig auftreten, sie irgendwie einen auf den Gegner angepassten Plan fahren in bester Pep Guardiola-Manier, dann geht's in die Hose. Aber ich glaube nicht, dass Nagelsmann das machen wird. Also ich glaube schon, dass der Schlüssel zum Spiel, um deine Frage konkret zu beantworten, sein wird, wie die Bayern mental in das Spiel gehen. Mit welcher Moral und mit welcher Selbstverständlichkeit sie auftreten. Es ist für mich wichtiger als die Frage.
Finde ich gut. Das heißt, unter anderem, du wirst gespannt auf die Aufstellung schauen und wenn du dann um 21 Uhr wird es angepfiffen, wenn du dann um 20 Uhr oder 19:30 Uhr, wenn die Aufstellung veröffentlicht wird, wenn du dann siehst, huch, das ist ja mal eine krasse Anpassung auf PSG, jetzt spielt ja doch Cancelo und dies, das, jenes, dann wirst du sagen, verflucht, das ist zu viel Pepsche Anpassung, jetzt wird's eng.
Ja, unter der Prämisse, dass diese Spieler nicht 1:1 quasi aufstellungsneutral ihre ersetzten Spieler ersetzen, also die Spieler, für die sie reinkommen, ersetzen, würde ich sagen, ja, hast du recht, gehe ich mit.
Ja, gefällt mir. Und gut, dann will ich mal noch ein konkretes Duell, das für mich ein bisschen im Fokus steht, reinwerfen, das noch nicht sicher ist, wird von der Aufstellung abhängen, aber im Moment spricht ja einiges dafür, dass Josip Stanisic spielen wird. Und das ist für mich natürlich schon ein wahnsinniger Gegensatz. Stanisic gegen Mbappé. Stanisic, ich habe jetzt nicht vor mir wahrscheinlich einen Marktwert bei Transfermarkt von definitiv meiner einstelligen Millionenzahl. Mbappé wahrscheinlich, wenn er wechseln würde aktuell, würde wahrscheinlich Transferweltrekord sprengen und irgendwas zwischen 200 Millionen und Gott weiß wie viel kosten. Und letztlich könnte es darauf hinauslaufen, dass die beiden im direkten Duell aufeinandertreffen, weil Stanisic zumindest zuletzt in dieser Dreierkette die halbrechte Verteidigungsrolle gespielt hat und Mbappé kommt normalerweise lieber über die linke Seite. Das heißt, das ist schon irgendwie, finde ich, tatsächlich verrückt, dass, ne, das ist immer so, auch so ein bisschen wieder so eine philosophische Frage zwischen, ähnlich wie das dreiköpfige gegen sechsköpfige Monster, ist so ein, man könnte sagen, Fußball ist so ein Weak-Link-Sport. Du musst vielleicht nicht unbedingt die, wie soll ich sagen, es geht nicht nur darum, wer hat im Durchschnitt die besseren Spieler und in der Spitze die besseren Spieler, sondern wer hat eine Schwäche, die der andere ausnutzen kann. Mhm. Und auf den ersten Blick sieht natürlich, ich glaube, wir wollen ihm alle nicht Unrecht tun, weil die letzten paar Spiele war das gut und ich drücke die Daumen, dass es auch morgen gut geht. Aber auf den ersten Blick, wenn du jetzt dich nicht so intensiv mit dem FC Bayern beschäftigst und vielleicht auch gar nicht so intensiv mit Fußball überhaupt und dann siehst du Bayern-PSG, K.O.-Spiel, es geht um alles und Mbappé gegen Josip Stanisic. Das ist schon eine gewisse zwei Welten, die aufeinander da treffen.
Das ist richtig und ich finde deine Analogie von der Weak Link von dem Weak-Link-Spiel finde ich sehr treffend. Das sehe ich nämlich genauso. Aber nehmen wir mal an, Julian Nagelsmann sieht das auch so. Dann nimmt er wahrscheinlich an, dass Stanisic aufzustellen auf der Position und in der Rolle, in der Stanisic spielen wird, eher ein stärkerer Link ist als der Spieler, den er ersetzt. Heißt also, wenn er jetzt irgendjemand anderen für ihn aufstellen würde, sagen wir mal Cancelo, dann wäre wahrscheinlich in dieser Logik Cancelo der schwächere Link als Stanisic. Ansonsten wäre das nicht schlüssig, was Nagelsmann dann macht, vorausgesetzt natürlich, er nimmt dieselbe. Genau. Ja. Das heißt also, vielleicht ist ja Stanisic gar nicht im Vergleich zu dem, was sonst noch möglich wäre mit dem Bayern-Kader, der Weak Link oder der Weakest Link im Bayern-Kader. Ja, könnte absolut. Ja sein.
Aber wollen wir es hoffen. Das jedenfalls, also Stanisic muss zumindest eine halbwegs passable Partie spielen gegen
Mbappé. Ja, nominell finde ich das auch ist, krass.
Das ist mein Key-to-Win für den FC Bayern. Drehen wir die Brille mal um. Was muss passieren, damit der FC Bayern ausscheidet? Außer jetzt mal das Duell Mbappé gegen Stanisic. Woran könnte es noch scheitern?
Ja, ich bleibe mal bei meiner mentalen Schiene. Mbappé macht früh ein Tor. Und die Bayern geraten in Panik, was ich ihnen durchaus zutrauen würde, weil die leider in dieser Saison nicht gefestigt, also auf 90 Minuten gefestigt erscheinen. Das heißt also, ich würde ihnen zutrauen, der Mannschaft, also dem FC Bayern, dass sie sich verunsichern lassen von einem frühen Gegentor und von einem stark aufspielenden Mbappé, der mit sozusagen dem die Selbstverständlichkeit aus den Poren tropft, sozusagen, wenn er auf dem Platz steht, dass sie sich davon beeindrucken lassen und wenn sie dann ein frühes Gegentor kommen, ich wiederhole mich nochmal, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Flattern beginnt und die Bayern schwächer werden und Paris noch stärker wird. Davor mache ich mir Angst oder davor habe ich Sorgen.
Ja, verstehe ich als Punkt. Wobei im Hinspiel fand ich, da ist ja nicht so gelaufen. Ne? Da hat Bayern geführt und trotzdem war es die letzte halbe Stunde richtig eng und PSG ist da gekommen. Ich meine, es ist eine knappe Führung, ein knapper Vorsprung aus dem Hinspiel, nur 1-0. Das heißt, PSG braucht ja nicht irgendwie hier Liverpool, Real-like, ein Wunder und muss irgendwie Bayern von Grund auf den Boden spielen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ich erwarte ein relativ defensives PSG. Ich glaube, die haben auch selbst verdammt viel Angst vor der Offensive der Bayern, wie du vorhin richtig gesagt hast, deutlich mehr Tore geschossen, die rein nach Toren gemessen beste Offensive Europas. Ja. Ich glaube, für PSG steht auch einiges auf dem Spiel. Falls der FC Bayern ins Rollen kommt und schnell ein Tor macht, könnte es für PSG auch so richtig, richtig schwierig werden. Insofern erwarte ich vielleicht eher sogar zum relativ defensiv geprägtes Spiel mit wahrscheinlich keiner frühen Vorentscheidung.
Ja, ist ja ein Mindgame, ne? Also das gilt natürlich das genauso für PSG, was du sagst. Also, du hast absolut recht. Wenn die Bayern ins Rollen kommen und ein frühes Tor machen, dann weiß Galtier, dass sein Team im Prinzip ausgeschieden ist. Und deswegen wird er das wahrscheinlich vermeiden. Und dann kommt es drauf an, geht der all in und versucht am Anfang sofort ein Tor zu erzwingen und dadurch das Momentum an sich zu ziehen. Oder bleibt er erstmal defensiv, was ich übrigens mal nachgelesen, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, Galtier ist ja im Prinzip ein defensiv denkender Coach, der aus einer gesicherten Defensive offensive Nadelstiche, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, offensive Nadelstiche setzen möchte. Und es würde also dann quasi zu dieser Grundphilosophie, zu diesem Grundprinzip oder zu seiner Einstellung zum Spiel passen, wenn er jetzt erstmal sich hinten einbauen würde und dann vielleicht über 2-3 schnelle Gegenstöße über Mbappé, Assist von Messi, hast du ja vorhin schon ausgeführt, wie gut die das auch zusammenspielen, dann ein Tor zu erzwingen, zu versuchen und dann darüber ins Spiel zu finden. Das könnte ich mir also auch durchaus vorstellen, hast schon recht.
Ja, und du hast gesagt, es ist it's a mind game, ne? Und man hat das Phänomen ja oft in Endspielen und so fühlt es sich halt irgendwo an, dass die Spiele enorm defensiv gespielt werden und einfach fast immer 1-0 ausgehen. Bayerns Finale gegen PSG in der Champions League waren 1-0, letztes Jahr Real gegen Liverpool war 1-0. Im Jahr davor Chelsea, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn Chelsea dabei war, können nicht viele Tore gefallen sein bei Tuchel Chelsea. Das war höchstens ein 1-0, weiß ich nicht mehr genau. Aber genau, ne? Also das heißt, das würde schon passen und damit sind wir vielleicht schon da. Es fühlt sich an wie ein Endspiel, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ist es denn ein Endspiel, Alex? Wie hoch ist die Bedeutung dieses Spiels für die FC Bayern-Saison und für den FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann konkret?
Boah. Also ich glaube, die Bedeutung für die FC Bayern-Saison, für das Gefühlsleben der Bayern die Bedeutung ist nicht so hoch wie das Ausscheiden gegen Villarreal im letzten Jahr. Das war, glaube ich, ein größerer Tiefschlag, als wenn jetzt die Bayern morgen Abend ausscheiden oder heute Abend, je nachdem, wann ihr es hört, ausscheiden werden. Aber wenn ich das jetzt mal außen vor lasse, oder wenn ich diesen Vergleich jetzt mal außen vor lasse, würde ich schon sagen, dass wenn die Bayern aus einer 1-0 Auswärtssiegperspektive oder Ausgangsbasis am Mittwochabend gegen PSG ausscheiden, dann wird das die Spekulationen darüber, ob Nagelsmann auch der Richtige für den Verein ist oder ob das nicht von vornherein eine Fehleinschätzung war, wie lange Bratzo und Kahn noch an ihm festhalten wollen, die werden dann nochmal ganz neue Fahrt gewinnen. Und ich glaube, dann werden die Sachen, die in den letzten Wochen bei den Bayern spielerisch alle schlecht gelaufen sind, nochmal hervorgehoben und sehr stark akzentuiert werden. Wohingegen, wenn die Bayern morgen oder Mittwoch, sagen wir mal, zeitneutral Mittwochabend weiterkommen sollten, dann werden zumindest diese kritischen Stimmen erstmal oder diese kritischen Punkte nicht unterm Bett hervorgeholt werden, sondern erstmal in ihren Schubladen liegen bleiben und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die beiden dann im Halbfinale ausscheiden, hervorgeholt werden. Also ich glaube schon, dass für die Ruhe und für die Arbeitsatmosphäre von Julian Nagelsmann und die Möglichkeit, dass er ruhig und ungestört und ohne medialen Aufruhr in den nächsten Wochen bei den Bayern weiter trainieren wird können, viel davon abhängt, wie die Bayern am Mittwochabend gegen PSG spielen. Und wenn sie ausscheiden, wird das eine ganz, ganz schwere, zumindest mittelfristig schwere Phase. Ob sie dann den Nagelsmann gleich rausschmeißen, das glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass die Bayern dann, dass sich dann Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sozusagen zusammensetzen und bei Brazzo und Kahn anrufen und sagen, hier, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen, Reißleine ziehen.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Wir schmeißen ihn raus oder so. Ja, das glaube ich eher nicht.
Schöne Überleitung, als hätten wir es abgesprochen. Lass mich da gerade mal einlesen, ein Zitat von Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er hat gesagt zur Bedeutung des Spiels in der Münchner Abendzeitung: Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. So Hoeneß. Und naja, du hast jetzt ja nicht ganz so stark beschrieben wie er. Ich würde dem aber noch deutlich stärker widersprechen. Also ich glaube, Nagelsmann ist nicht zu halten, wenn sie ausscheiden.
Ui.
Ich weiß es ja nicht, ne? Ich habe keine irgendwie
Führe Zeit. Aus, Georg,
aber,
führe aus.
Meiner Meinung nach ist es so. Das muss nicht zwingend eine direkte Entlassung sein, aber für mich in der Kombination mit allem, was es ansonsten bisher in der Entwicklung gab, es wären zwei enttäuschende Champions-League-Saisons in Folge. Letztes Jahr, du hast es vorhin kurz angesprochen, das sehr enttäuschende, weil überraschende aus gegen Villarreal, als Bayern klarer Favorit war. Das war selbstverschuldet. Diesmal ganz klar, objektiv und mit dem Verstand betrachtet, natürlich kann man gegen PSG ausscheiden. Das ist ein absoluter Münzwurf. Ich habe vorhin geschwärmt, wie gut PSG ist, wie gut Mbappé ist. Aber die Kombination, Viertelfinal aus gegen Villarreal, Achtelfinal aus in einem 50-50-Spiel, weil auch ein 50-50 heißt ja nicht, dass man ausscheiden muss, sondern nur, dass man ausscheiden kann. Und dann nochmal das Jahr davor, was ja auch schon das Aus im Viertelfinale. Das wären in dem Sinne ja drei relativ enttäuschende Kampagnen in Folge, zwei davon von Nagelsmann. Das wäre übrigens das erste Mal seit 2009, dass der FC Bayern drei Jahre in Folge nicht mindestens einmal ins Halbfinale der Champions League kommt. Mhm. Also das ist schon sehr happig und vor allem, ich finde, er hat daneben zu wenig auf seiner Habenseite, um das wettzumachen. Mhm. Bundesliga-Meisterschaft alleine reicht nicht. Das ist zwar eine irgendwo absurde Erwartungshaltung, die beim FC Bayern sich so entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, aber die ist mittlerweile da. Und eine Bundesliga-Meisterschaft mit schlechtem Punkteschnitt, und da ist er nicht gut im Moment im Vergleich zu den letzten Jahren, als der FC Bayern einfach die Bundesliga deutlich souveräner gewonnen hat oder selbst in den Jahren, in denen er sie nicht souverän gewonnen hat, trotzdem deutlich bessere Punkteschnitte hatte, weil Dortmund eben auch stärker war. Also das ist für mich zu wenig, um das dann enttäuschende Aus gegen Villarreal und unglückliche Aus gegen PSG zu kompensieren. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass das sein Ende wäre. Nicht notwendigerweise direkt, sofort nach dem Spiel, aber ich glaube nicht, dass er dann am 1.7. hier noch Trainer wäre.
Okay, also dann würdest du wahrscheinlich sagen, am Ende der Saison trennt man sich im gegenseitigen Einvernehmen sozusagen.
Das, genau, so, das wäre mein, ne, ich will es jetzt auch nicht zu viel, wir sind im Vorbericht fürs Spiel, ich habe vorhin gesagt, ich bin, man merkt es auch, glaube ich, ich bin durchaus angespannt, aber das gut, wir sind ja auch, oder ich zumindest auch, irgendwo ein Mensch der Ratio und 80% Chance weiterzukommen oder selbst eine 70% sind ja Grund genug für Optimismus. Und insofern will ich es auch vielleicht noch gar nicht zu früh mit meinem Abgesang auf Nagelsmann beginnen. Aber ja, genau, ich glaube tatsächlich, ich hielte die Chance auch für relativ groß, dass man sich dann gütlich nach dem im Sommer trennen würde, weil die Performance in der Bundesliga ist gut genug. Ich sehe da überhaupt keinen Grund, irgendwie überhastet was zu machen. Ich glaube, die Mannschaft, die ist auch aus der letzten Krise jetzt erstmal mit letzten paar Spielen, hat sich stabil gezeigt. Das ist für mich alles von außen beobachtet. Keine Mannschaft, die irgendwo gegen den Trainer spielt, wie man so schön sagt. Insofern sehe ich da keinen Grund, um da kurzfristig einen Panik-Move zu machen. Aber insgesamt wüsste ich nicht, wie er aus diesen Enttäuschungen rauskommen soll und da langfristig seinen 5-Jahres-Plan erfüllt.
Zwei kurze Anmerkungen. Erstens hast du ja gerade klammheimlich ja doch jetzt eine Wahrscheinlichkeit für das Weiterkommen ins Feld geführt, indem du sagst Münzwurf, wenn unter der Voraussetzung, dass deine Münzen fair sind, dann hieß dir das 50%. Also da bin ich
so sehe ich es tatsächlich nicht. Nee, das war eher so die generelle Erwartung bei Auslosung bei einem Gegner wie PSG. Nicht jetzt konkret vor dem Achtelfinale, aber PSG ist allgemein, weißt du, wenn du so im Narrativ erzählst, wenn du im Achtelfinale gegen Liverpool ausscheidest, wie 2019, wenn du in einem Halbfinale gegen Real ausscheidest, wenn du in einem Halbfinale gegen Real gewinnst, wenn du in einem Viertelfinale gegen Barcelona gewinnst, das sind alles 50-50 Spiele irgendwo. In den einzelnen konkreten Fällen wird man sicherlich jeweils und spätestens nach dem Hinspiel anders denken, aber das sind halt Spiele auf Augenhöhe, nennen wir es so. Darum ging es mir um diese Einordnung. Damit es eben ist, ich wollte nur sagen, es ist an sich keine Überraschung, keine Sensation, kein Patzer, wenn du gegen PSG ausscheidest.
Ja, okay. Gut, also wenn man jetzt so, ja, das klassische in Anführungsstrichen 50-50 Spiel, ja, da gebe ich dir ja recht. Also wenn man das also vor dem Hinspiel, also nur als Paarung angesetzt, alles klar, verstehe ich, gehe ich voll mit. Ich wollte es nur noch gerade gesagt haben. Ja. Das zweite, was ich sagen wollte, die zweite Anmerkung, die ich habe, ist ja, ich finde die gesteigerte Erwartungshaltung, die du angesprochen hast, überhaupt nicht absurd. Denn man muss sich ja bei den Bayern als Trainer schon anstrengen, um nicht Meister zu werden. Es ist ja leider so, das ist ja der Zustand der Liga und ich glaube, da darf man sich auch keine Illusionen machen, dass dann die Erwartungshaltung standardmäßig ist bei den Bayern, ja, Meister wird man sowieso und wenn man das dann nicht schafft als Trainer, dann ist was los. Also das zu schaffen alleine ist ja keine Leistung. Also das finde ich auch, meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern das ist eine ganz realistische Erwartungshaltung. Und das zu schaffen, aber mit einem schlechten Punkteschnitt, selbst das ist ja schon fast zu wenig. Also man müsste eigentlich, wenn man wirklich Meisterschaft als Erwartung formulieren würde oder mit Erwartung verbinden würde, müsste man sagen, ja, Meister, aber dann bitte auch mit einem guten Punkteschnitt und mit mehr als 100 Toren mindestens. Dann hat man eine gute Leistung, also in Bezug auf die Bundesliga-Saison eine gute Saison gespielt. Insofern ist das auf keinen Fall ausreichend für einen Trainer, nur weil er Meister wird, deswegen im Amt zu bleiben. Das ist auch keine irgendwie vermessene Anforderung an einen Trainer, dass er doch bitte Meister wird mit dem FC Bayern München. Nein, das ist das Minimum. Und wenn die Bayern also Meister würden und jetzt in der Champions League nach einem 1-0 Hinspiel sie gegen PSG ausscheiden würden, dann sehe ich ja schon, dass die Karten eigentlich rational, so wie du es gerade betonst, oder objektiv für Julian Nagelsmann nicht zu gut gestackt sind. Allerdings bin ich nicht der Auffassung, dass dann die Entlassung auch zum 1.7. so nahezu zwangsläufig im Raum steht, wie du sie darstellst, denn es gibt ja doch eine ganze Reihe von Argumenten, die dagegen sprechen. Ich habe das letztens mal in der Kurve formuliert. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass also erstens wäre das eine riesige Niederlage für Kahn und Salihamidzic, wenn sie Nagelsmann entlassen würden. Sie haben ihn ja mit einem 5-Jahres-Vertrag ausgestattet, für 25 Millionen Euro aus dem alten Vertrag rausgekauft. Wenn sie ihn jetzt Und sie haben ja natürlich vorher gewusst, was er für ein Trainer ist. Seine Spielweise war bekannt, sein Alter war bekannt, dass er bisher noch keine Erfahrung hat mit großen Mannschaften war bekannt. Die Art und Weise, welche Ansprüche die eigene Mannschaft, die eigenen Spieler stellen, war bekannt, wie sie gerne spielen wollen und wie das zu Nagelsmanns Vorstellungen vom Fußball passen würde, war alles bekannt, konnte man alles vorher wissen. Wenn sie ihn jetzt entlassen, riesige politische Niederlage für Salihamidžić und Kahn. Das ist schon mal ein riesiger Hindernisgrund, warum sie ihn meiner Meinung nach nicht so ohne weiteres entlassen werden, selbst wenn er jetzt in der Champions League ausscheidet. Punkt 2 ist die zwischenmenschliche Dimension. Ich glaube wirklich, dass Kahn und Salihamidžić vielleicht kein freundschaftliches, aber mindestens ein sehr gutes Arbeitsverhältnis zu Nagelsmann pflegen. Und man wirft nicht jemanden, zu dem man ein sehr gutes Arbeitsverhältnis pflegt, den man vielleicht sogar auf der menschlichen Ebene sympathisch findet, den man mag, den man leiden kann, wirft man nicht immer einfach so, mir nichts, sehe nichts, nach 2 Jahren, nur weil er irgendwie 1,5 verzockte Saisons hinter sich gebracht hat, einfach so raus. Das ist auf jeden Fall schon mal schwieriger, als jemanden rauszuwerfen, den man nicht mag oder bei dem man sowieso schon menschlich gegenüber skeptisch eingestellt ist. Also vielleicht so jemand wie Ancelotti beispielsweise. Dann kommt die sportliche Dimension hast du jetzt gerade relativiert, das ist korrekt. Dann kommt aber die Hoffnungsdimension. Ich glaube nicht, dass Kahn und Salihamidžić, die beiden Entscheider, nehmen wir mal an, sie sind die Entscheider und KHR und also Rummenigge und Hoeneß haben nicht noch im Hintergrund irgendwie als graue Eminenzen ein Wort mitzureden. Also nehmen wir mal an, Kahn und Salihamidžić wären tatsächlich die Entscheider über Nagelsmanns Zukunft. Dann glaube ich nicht, dass die beiden schon die Hoffnung ausgegeben haben, dass Nagelsmann die Bayern nicht doch noch mit im Drehen ein paar kleiner Stellschrauben, mit noch ein paar kleinen Impulsen hier und dort in eine wirklich starke und nahezu unbesiegbare Mannschaft verwandeln kann. Ich glaube, die glauben immer noch, dass Nagelsmann auf dem richtigen Weg ist, bisher vielleicht nur noch nicht die letzten paar Prozent, die noch fehlen, realisiert hat, sondern dass das noch kommen kann. Ich glaube, die Hoffnung haben sie noch nicht aufgegeben. Das würde auch noch gegen Entlassung sprechen und schlussendlich natürlich auch noch die Frage der Alternativen. Ja, wen will man denn sonst nehmen, wenn man jetzt Nagelsmann entlässt? Tuchel? Will man Tuchel wirklich bei den Bayern sehen? Ich bin ganz offen, ich würde ihn nicht gerne bei den Bayern sehen wollen, weil mir die Art und Weise, wie er bei Chelsea hat spielen lassen, nicht besonders gemundet hat und außerdem, weil ich glaube, dass obwohl ich Tuchel als Menschen wirklich schätze, ich mag den, ich finde ihn sympathisch, der ist hochintelligent, der ist witzig, der ist wortgewandt und ich glaube auch, dass er wirklich fachlich ein hervorragender Trainer ist und ich glaube auch, dass er wüsste, wie man die Bayern-Spiele anpacken müsste, aber ich bin mir nicht sicher, ob der bei KHR und Hoeneß, gesetzt den Fall, die haben immer noch irgendwie was im Verein mitzureden, ob er da so wohl gelitten wäre als Persönlichkeit, ob das nicht zu neuem Stress im Verein führen würde. Also Tuchel sehe ich jetzt nicht unbedingt als die ideale Ersatzlösung und ansonsten Klopp wäre natürlich super. Klopp würde ich mit Kusshand nehmen, aber Klopp ist immer noch, stand jetzt unter Vertrag bei Liverpool und wenn die weiterhin 7-0 ihre Spiele gewinnen, dann wird er das auch noch eine gewisse Zeit lang bleiben. Dann sehe ich auch nicht, dass er bei den Bayern angeheuert wird und ich sehe auch nicht, dass Klopp das selber wollen würde, bei den Bayern anzuheuern. Und dann wird es mit den Alternativen auf dem Niveau, das die Bayern ja suchen und auch brauchen, auch in der Außenwirkung brauchen, wird es dann schon ziemlich dünn. Und wenn man mal all diese Punkte, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, die Alternativen, die Art und Weise, dass die Bayern noch nicht die Hoffnung in Nagelsmann aufgegeben haben, die Sympathie, die ökonomische Dimension, also diese Investition, die man dann abschreiben müsste und die politische Dimension, diese Niederlage, die sich die Bayern eingestehen müssten, wenn sie Nagelsmann jetzt entlassen würden. Wenn man das alles mal in Rechnung stellt, dann glaube ich nicht, dass sie Nagelsmann am 1.7. oder von mir aus auch 3 Tage nach dem Spiel, falls es jetzt in die Hose geht, in so einer Art Übersprungshandlung entlassen werden.
Ja, legitime Punkte. Ich will mich kurz fassen in meiner Erwiderung, weil sonst werden wir hier zu ausführlich in einem zu hypothetischen und hoffentlich nicht relevanten Thema. Und das wäre nicht der Schwerpunkt, den ich setzen will vor dem Spiel. Ich will danach nochmal kurz die Kurve kriegen und nochmal abschließend über das Spiel reden. Also ich verstehe die Punkte alle, sie sind ja erstmal total plausibel. Lass mich deshalb aber trotzdem in aller Kürze drauf antworten. Zunächst mal das Thema zwischenmenschliche Dimension. Ich glaube, Uli Hoeneß Schule, in die Pratzo ja gegangen ist, ist, man muss da das Geschäftliche vom Privaten trennen können. Und Hoeneß selbst hat sehr oft auch betont, wie schwer es ihm gefallen ist, sich damals unter anderem von Jupp Heynckes zu trennen. Und trotzdem hat er es gemacht, auch wenn er das als Fehler bezeichnet hat. Aber ich glaube, er hätte es trotzdem jederzeit wieder so gemacht. Ich glaube, beim FC Bayern in diesem Haifischbecken, da musst du so knallhart sein. Weil letztlich, wenn du an Nagelsmann festhältst als Pratzo, dann stellt sich die Frage, ja, wenn es dann nicht am Trainer liegt, dass wir relativ enttäuschende Saisons gerade haben, liegt es dann vielleicht am Kader? Und wer ist für den Kader verantwortlich? Also alleine deshalb aus Opportunismus und Hoeneß Schule, glaube ich, Pratzo würde das schon durchziehen.
Guter Punkt.
Und was die Alternativen angeht, ich meine, du hast sie genannt, also ich bin ein großer Tuchel-Fan. Klopp, ich hielt Klopp vor kurzem noch für deutlich wahrscheinlicher, weil ich dachte, er würde auch nicht mehr lange in Liverpool bleiben, ob freiwillig oder unfreiwillig, aber die sind jetzt ja auch mit dem eindrucksvollen Spiel gegen Manchester United deutlich gemacht, haben ja auch so ein bisschen die Kurve bekommen, zumindest mal in der Liga, auch wenn es in der Champions League schwierig wird. Aber Ich glaube nicht, dass der FC Bayern die Entscheidung und Bewertung von Nagelsmann von den potenziellen Alternativen abhängig machen würde. Vor allem, du findest immer wen. Ob du mal wieder in Frankfurt wilderst und dir einen Glasner kaufst, der da einen sehr guten Job macht. Mhm. Ob du irgendwo wieder ins Ausland gehst. Man kennt das ja auch beim FC Bayern. Die haben mal einen Fokus auf deutschsprachige Trainer und dann kommen sie wieder und wollen irgendeinen weltmännischen Trainer haben. Weißt du, so ein bisschen auf Ancelotti folgt Flick oder umgekehrt auf Ancelotti folgt Kovac und dann haben wir jetzt mit Kovac, Flick und Nagelsmann drei deutschsprachige. Das heißt, da wäre dann wieder die Motivation für ein bisschen internationalen Flair wieder ein bisschen größer und dann kommt wieder ein internationaler Trainer und nach dem internationalen Trainer kommt dann irgendwann, schwenkt es wieder in die andere Richtung und irgendwann kommt wieder ein Deutscher. Also die würden das finden und wer auch immer da gerade auf dem Markt ist und der FC Bayern ist so ein großer Verein mittlerweile und mit Nagelsmann haben sie es vorgemacht und andere Vereine mittlerweile auch, notfalls gibt es halt Ablösen. Das wäre für mich ein legitimer Punkt, den man dann in der Umsetzung beachtet, aber ich glaube nicht, dass davon eine eventuelle Entscheidung abhängig würde. Und das andere, was ich einen guten Punkt finde, ist diese Hoffnungsdimension, diese Chance mit Nagelsmann wirklich so richtig langfristig was aufzubauen. Eigenes Fußballideologie, Fußballphilosophie und da wirklich 5 Jahre und die vielleicht sogar noch verlängern und da eine Art Dynastie aufzubauen, Nagelsmann beim FC Bayern. Das ist schon charmant und verlockend. Nur umgekehrt, und das ist dann so vielleicht die Schnittmenge zu der politisch-ökonomischen Niederlage, so schön so ein 5-Jahres-Plan ist und so legitim und richtig er gewesen sein mag bei Inkraftsetzung, wenn du einen 5-Jahres-Plan nach 2 Jahren nicht evaluierst und mal ein Zwischenfazit ziehst, dann machst du politisch den größeren Fehler, als wenn du irgendwie bedingungslos dran festhältst. Weißt du, wie ich meine? Und
rational ist das nicht, das stimmt. Aber
Das ist für mich okay, nach 2 Jahren die Ablöse ist in dem Sinne weit genug abgeschrieben und was da noch an Abschreibung da wäre, das tut dem FC Bayern nicht weh. Und wie gesagt, nach 2 Jahren zu sagen, hey, hier haben wir einen Fehlgriff gemacht, das tut nicht weh. Davon glaube ich nicht, dass davon Kahn und Bratzo nachhaltig politisch beschädigt werden. Wenn du so einen Move, Trainer, Ablöse zahlen und 5-Jahres-Vertrag geben, wenn sie die nach einem halben Jahr hätten irgendwie rausschmeißen wollen oder sowas, das ist ein Problem, das geht nicht politisch. Mhm. Aber nach 2 Jahren und objektiv messbaren Nichterfolgen, gemessen am Anspruchsdenken, das halte ich dann nicht mehr, das ist eine Hürde, aber keine Hürde, die Nagelsmann eine Jobgarantie beschafft.
Nee, aber es ist auf jeden Fall eine Niederlage für ihren Auswahlprozess, ne? Für ihr Scouting und für ihren Entscheidungsprozess.
Genau, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Einfach Misserfolg in der Champions League ist eine Niederlage für sie, ne? Punkt. Das ist letztlich. Und wie es dann, was dann die personellen Konsequenzen davon sind, ob du dann mal wieder einen Großeinkauf machst und Harry Kane kaufst und was weiß ich wen noch. oder ob du auf der Trainerbank was machst oder ob sonst wie personelle Maßnahmen passieren. Ganz klar, wenn du sportlich nicht erfolgreich bist, ist es eine Niederlage und die hat Konsequenzen. Aber meine Vermutung wäre eben, dass die Konsequenz auf der Trainerbank zu suchen wäre.
Ja, gut.
Naja, anyhow, aber spannender Gedankengang, wie gesagt, ich hoffe, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine Büchse geöffnet, die eigentlich Nagelsmann selbst morgen, oder hoffentlich verschließt Nagelsmann die morgen Abend wieder und wir packen das Thema erst in 3 Jahren wieder aus oder nie mehr. In diesem Sinne, wie wahrscheinlich wird es denn, Alex, dass wir hier wieder drüber reden in aller Kürze, wie tippen wir denn den Ausgang des Spiels, ganz konkret?
Ja, ich sage 2-1 für die Bayern.
Das gefällt mir. Ich sage dann 2-1 für Paris und dank Auswärtstorregelung geht es damit in die Verlängerung. Da passieren keine weiteren Tore und im Elfmeterschießen führt Jan Sommer mit seinen Paraden den FC Bayern ins Viertelfinale.
Ja, dank nicht vorhandener Auswärtstorregelung wolltest du sagen.
Genau, was habe ich gesagt?
Ja,
aber
du hast ja im Prinzip recht. Was du gesagt hast, war logisch korrekt, aber es ist, semantisch missverständlich. Ah, deswegen habe ich es nochmal versucht klarzumachen.
Okay, danke. Danke, genau.
Nein, aber du, ja, gut, also dann Sommer, ja, das wär was. Damit könnte ich mich anfreunden. Elfmeterschießen, wo Sommer zum Helden wird, der kann es gebrauchen. Der hat ja bisher auch einen eher, sagen wir mal, unter dem Radar / gemischten Einstand bei den Bayern gehabt. Ist zwar auch kaum getestet worden, aber so richtig ohne Gegentor ist er ja auch in den wenigsten Spielen geblieben.
Genau. Ich meine, als Torhüter ist das manchmal gar nicht so schlecht, ähnlich wie bei Schiedsrichtern. Wenn nicht über dich geredet wird, ist oft gut. Aber genau, wie du sagst, ja.
Der könnte mal ein bisschen positive Presse gut vertragen und wenn er und auch sagen wir mal Aufbau seiner Moral seiner Arbeitsmoral und wenn er am Mittwochabend zum Helden würde, könnte ich da wohl mitgehen, aber ich sag's dir ehrlich, wie es ist, mit einem 2-1 in der regulären Spielzeit wäre ich dann doch, das würde ich bevorzugen.
Ich auch. Du, was denkst du, was morgen mit meinen Nerven los wäre, wenn es wirklich ins Elfmeterschießen geht? Halleluja, ich will es eigentlich gar nicht mitmachen, aber irgendwie.
Georg, so kenne ich dich überhaupt nicht.
Vor Finals geht es mir immer so. Zuletzt habe ich mich vor dem Finalspiel gegen Paris so gefühlt, ja. Wobei ich glaube, damals war ich noch entspannter.
Damals war es doch auch ein richtiges Finale und ohne 1-0 Vorteil für die Bayern.
eben, ich weiß, das macht es ja so paradox.
Und es ist auch ein Heimspiel.
Das ist tatsächlich, ich hoffe auf die Unterstützung der Fans, die haben auch gegen Stuttgart sich schon gut vorbereitet, die sind in Form und ist nicht zu unterschätzen, das hat schon alles Gründe, Heimvorteil im Fußball.
Absolut.
Und die Fans sind sicherlich ein Teil davon. Und gerade wenn es eng wird, wir haben vorhin die verschiedenen Szenarien besprochen, wenn irgendwie frühe Führung hier oder dort, man weiß es nicht, und eine Mannschaft vielleicht oder unsicher wäre, wir hoffen nicht, dass es so kommt, dann können Fans auch schon ein echt wichtiger Faktor sein. Mhm. Hoffen wir drauf, dass es viel zu bejubeln gibt. Ich glaube, in dem Sinne sind wir durch für heute. Alex, vielen Dank, dass du da warst.
Es war mir eine riesige Freude. Vielen Dank für die Einladung, Georg.
Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, euch viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr schafft es noch vorm Finale. Finale sage ich schon, okay. Der nächste Versprecher für heute war keine Absicht. Ich hoffe, ihr schafft es noch vorm Achtelfinal-Rückspiel, euch das anzuhören. Ich glaube, danach passt es nicht mehr so gut. Und wenn doch, lasst es uns wissen.
Finale für Nagelsmann? Fragezeichen.
Genau. Das, Alex, perfekt. Sendungstitel gescored in der letzten Sekunde. In diesem Sinne, wieder ohne Outro. Ciao an alle. Bis denn.
Tschüss.